Autotelefon, der Podcast über Autos.
Stefan, bitte kommen.
Ja, hier, Roger, over. Hier,
hi, Kasse 13, bitte kommen. Guten Tag. Das Rätsel für dich heute, frisch, wirklich sehr, sehr frisch. Wir nehmen heute um kurz vor 10 auf, Dienstagabend. Mhm. Und ich sitze in einem Auto, das hat heute seine Weltpremiere erlebt und ist allerdings eigentlich nur ein Facelift und für mich mit das eins der schnellsten Facelifts, die ich jemals erlebt habe. Das Auto wurde nämlich erst im vergangenen Jahr gezeigt und wird jetzt schon wieder als der Neue präsentiert, hat aber eigentlich nur ein Facelift bekommen, weil sein, wie soll ich sagen, sein Technologiegeber eben auch ein Facelift bekommen hat. Und wenn ich jetzt noch ein Stichwort gebe, dann bist du schon ganz nah dran. Stichwort lautet hier Badge Engineering.
Sind wir bei Opel?
Bitte nicht, Entschuldigung. Also wir müssen mal neu aufnehmen. Ich möchte das fast nicht nochmal aufmachen.
Das sagst du doch immer.
Also merk es dir mal, Opel macht kein Badge Engineering.
Wo sind wir denn? Sind wir bei Stellantis?
Nee.
Okay.
Kalt.
Dann sind wir bei Volkswagen.
Ja, auch nicht schlecht, der Tipp. Aber tatsächlich sitze ich heute Abend in dem neuen Mitsubishi ASX.
Ach. Und das ist mit Renault zusammen.
Genau. Mhm. Renault hat den Captur ziemlich genau vor einer Woche neu gezeigt mit Facelift, also kein neues Auto, ja. Obwohl er eigentlich schon ganz anders aussieht und jetzt dieses neue Renault-Gesicht zeigt. Mhm. Und ne, genau eine Woche später durfte also auch Mitsubishi den Ableger zeigen, den ASX. Ja, und der heißt jetzt der neue ASX. Und wir erinnern uns ja, dass wir vor einem guten Jahr, bisschen mehr, haben wir über den ASX als Blaupause des Badge Engineering gesprochen. Und fand ich schon lustig, dass man das dann so nennt, weil der ist ja eigentlich immer noch neu von letztem Jahr, aber jetzt heißt er schon wieder neu. Ja. Also finde ich cool.
Ja, stimmt. Renault hat ja jetzt wieder ein neues Gesicht. Ne? Jetzt zeigen diese zahnähnlichen LED-Tagfahrlichtfortsätze, zeigen sie jetzt irgendwie nach unten und umrahmen die Scheinwerfer nicht mehr so. Da muss ich mich nur dran gewöhnen.
Aber und die Raute ist halt auch nicht mehr so prominent freigestellt, sondern die verschwindet so ein bisschen wie bei vielen Marken. Ja, das ist ein Markenlogo.
Das scheint mal so ein Trend zu sein, ne? Dass man das
mal wieder auftaucht.
Das Markenzeichen nicht mehr so groß macht. Ich habe, wo war denn das? Im Spiegel ist, glaube ich, eine Geschichte über Volkswagen und ihre Probleme in China. Und das ist bebildert mit einem alten Archivbild von Winterkorn, dem früheren Vorstandsvorsitzenden des Konzerns, der für Wirtschaftswoche oder für Handelsblatt da posiert hat, für ein Interview wahrscheinlich, 2017 oder 2007. Auf jeden Fall saß er so auf dem Stuhl und hielt so ein ganz großes VW-Logo in der Hand. Da hatten sie offensichtlich die Idee, das mal so richtig zu zeigen. Und das fiel ja in die Phase, dass die Logos größer wurden. VW fing damit an und dann haben sie alle irgendwie auch nachgezogen, was ich persönlich immer für sinnvoll halte. Gerade wenn die Menschen, die sich mit Autos nicht so intensiv beschäftigen, ja oft auch gar nicht so genau die Unterschiede wissen. Und dann kriegt man sie am besten mit großen Markenzeichen. Also was da Opel macht mit dem schwarzen Opel-Blitz im Kühler, finde ich schon sehr mutig. Und Renault versteckt jetzt auch seinen Rhombus da so ein bisschen. Aber ist vielleicht eine Mode, die ich noch nicht verstanden habe oder so. Vielleicht sind es aber auch nur die beiden. Ich weiß nicht. Man sagt ja in unserer Branche, drei sind ein Trend. Gibt es noch einen dritten? Kleinerer Mercedes-Stern oder irgendwas?
Also ich würde sagen, auch bei Peugeot mit dem Wechsel des Logos von diesem bekannten Löwen zu diesem, wie ich sagen wir so schön, eher Fußball-Emblem eines spanischen Drittligisten, ist es jetzt einfach so, dass die damit spielen. Es ist wie so eine Vorstufe, wenn du mich fragst. Die werden demnächst alle beleuchtet sein und dann wieder mehr auffallen. Jetzt werden sie halt erstmal so vom Chrom erstmal ausgeknipst und dann wieder angeknipst zu werden. Das ist ein durchschaubarer Effekt. Aber lass uns mal zum Thema Zahlen kommen. Wir haben angekündigt oder aufgerufen dazu, uns Zahlen zwischen 1 und 300 zu schicken. Und ich würde sagen, wir starten einfach richtig schnell wie ins kalte Wasser mit der Zahl 230, die uns ein Zuhörer oder eine Zuhörerin geschickt hat.
Genau.
Und ich sehe da -2%. Da würde ich sagen, stabil, oder? Stabiles Ergebnis.
Vielleicht müssen wir erstmal sagen, worum es geht.
Weil nee, das sagen wir erst ganz zum Schluss natürlich.
Sonst können wir doch gar nicht drüber sprechen.
Na, erstmal, was sind die 230? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, eben.
Welches Auto?
Es verbirgt sich das Porsche Cayenne Coupé dahinter.
Siehst du? Ja. Eins deiner Lieblingsautos, nehme
ich
an.
Ja, wenn ich es hätte, wäre ich froh, weil dann wüsste ich genau, dass ich ziemlich viel Geld auf dem Konto hätte. Aber das, also es handelt sich um die Top 300 in Europa verkauften Autos. Und das ist die, wir haben ja über den kolumbianischen Kollegen, wie heißt er noch, Felipe, schon gesprochen, der sich diese ganzen Mühen immer macht und auf Instagram einen schönen Kanal hat. Wie hieß das? Automotive Industry Analysis? Nee, du warst es besser.
Car Analysis, ja, genau.
Und
Car Industry Analysis, ja.
Und wer es etwas konservativer gucken will, so wie ich, auf Webseiten, der geht auf fiatgroupworld.com.
Zusammengeschrieben, genau.
Ja. Und er hat sich die Mühe gemacht, auf 43 Ländern die Statistiken auszuwerten für 2023. 43 europäische Länder, also praktisch jeder relevante Markt, wo Autos verkauft werden. Und die dann alle zusammengezählt. Und da gibt's eine Hot 300-Liste oder eine Top 300-Liste. Und auf 230 steht Porsche Cayenne Coupé. Mit wie viele Autos waren das? Warte.
Um die 10.000.
Um die 10.000, genau.
Während du nachschaust, ich wollte noch kurz sagen, diese 43 sind natürlich deswegen interessant, weil er die Türkei dazu zählt.
Genau.
Und die Türkei ist halt ein großer Markt, größer als Spanien zum Beispiel. Und wenn du halt so einen großen Markt mit in der Statistik reinnimmst, kann das natürlich zu Verschiebungen führen. Also es ist wirklich eine, ja, europäische kontinental und darüber hinausreichende mit Blick auf die Türkei, zumindest ein Teil der Türkei, der Statistik. Deswegen muss man es schon dazu sagen, es ist also jetzt nicht nur der EU-Markt,
genau,
sondern das, was man unter Europa,
genau,
im erweiterten Sinne verstehen kann.
Das macht ja die Sache so wertvoll und auch die Mühe so groß, genau, die er sich da gegeben hat.
Ja. Ja.
Hast du dann schon, also ich habe natürlich mal verglichen mit dem Kraftfahrtbundesamt, also was für den deutschen Markt das ist, und die Statistik sammelt, aber da, die teilen das bei Porsche nicht zwischen Cayenne und Cayenne Coupé. Und
nein,
in Deutschland wurden letztes Jahr 6.000 und ein bisschen Cayenne verkauft oder neu zugelassen. Und hast du dann schon den normalen Cayenne in seiner 300er-Liste gefunden? Weil leider kann man das nicht so durchsuchen.
Habe ich nicht, aber der ist, glaube ich, zwei Plätze drüber auf 228.
Ach.
Musst du gar nicht so weit schauen.
Stimmt. Richtig, der ist so unscheinbar blau und der andere ist so schön orange. Genau.
Also verkaufen sie beide sich ziemlich gleich gut.
Ja. Ja. Also 20, gut 20.000 in Europa und davon 6.000 etwa in Deutschland. Da weiß man dann auch, wo der Wohlstand ist. In Deutschland von 43 Märkten ein Drittel der Cayennes abnimmt, dann geht es dem Land ja immer noch ganz gut.
Ja.
Gut, was haben wir noch an Zahlen gehabt?
123, ich dachte vielleicht W123, aber nein, es ist der Platz 123. Das ist ein Auto, wenn ich es richtig sehe, der Suzuki Ignis.
Genau, das ist genau das Gegenteil vom Porsche Cayenne, aber so wirklich. Das Ding wird nämlich von Suzuki selber Micro-Crossover genannt. Also nicht mal ein richtiges SUV, sondern ein Crossover ist ja für alle Autos, die nicht so wirklich SUV heißen können, dürfen, sollen, wollen. Und dann auch noch Mikro. Ich habe jetzt die Längenzahl nicht rausgesucht, aber er sieht echt aus, als wenn er deutlich unter 4 Meter wäre. Also wahrscheinlich so um 3,5 Meter, oder? Du kennst dich besser aus mit den kleinen Autos.
Der aktuelle Ignis, boah, also auswendig weiß ich nicht, aber der ist 3,70 Meter.
Ja, genau. Okay, ja, genau.
Und ist, wie ich finde, eins der witzigsten Mikro-SUVs,
ja,
die so rumfahren.
Ein schickes Auto.
Und der hält
das
sich ja auch.
Ja.
Also als der auf den Markt kam, konnte ich meinen Augen kaum trauen, weil der ja auf der hinteren Dachsäule, da ist ja ziemlich viel Blech.
Ja.
Und da sind so drei Vertiefungen eingestanzt.
Mhm.
Und es sieht so ein bisschen aus wie das Adidas-Zeichen. Und ich dachte erst so, das ist irgendwie so ein Adidas-Werbebotschafter.
Hast gedacht, das wäre ein Schuh. Natürlich,
genau, es soll an Kühlkiemen, an Kühlöffnungen und natürlich erinnern von älteren Suzuki-Modellen. Aber also echt ein witziges Auto. Auch mit Allradantrieb noch, sag ich mal, im bezahlbareren Bereich. Also gibt es durchaus Fans. Und natürlich so ein bisschen die komfortablere, nicht ganz so geländegängige Variante oder Alternative zum Jimny, der ja bei uns leider
nicht mehr,
nur ein kurzes nicht mehr, ja, Dasein fristete als PKW und nur noch jetzt als Nutzfahrzeug mit zwei Sitzen im Verkauf wird seit längerer Zeit aus Abgasgründen und so weiter.
Ja. Kann vielleicht noch sagen, dass der Ignis mit 34.500 Autos in ganz Europa auf Platz 123 gekommen ist und damit ja schon in der oberen Hälfte dieser Tabelle.
Ja.
Und dass der irgendwas im letzten Jahr ist da passiert, mit plus 63% steht er in der Liste. Also Europas Suzuki-Händler raufen, ich sehe sie sich die Haare raufen, weil sie von Kunden überrollt werden. Und die Kiste hat leider nur 83 PS, das macht das Vergnügen vielleicht ein bisschen dezent.
Gibt es aber 90 PS, also ist noch immer halblang. Ne?
Und, ja, und der Allradwagen heißt All Grip, das finde ich gut. Und nichts kostet mehr als 21.000 und ein bisschen Euro. Und das günstigste 18.000, also das ist schon ein Schnapper.
Du hast recht, also die aktuelle Motorisierung ist bei 83 PS, er hatte mal 90, aber das darfst du jetzt nicht, wie soll ich sagen, unterschätzen. Das Auto ist ja auch leicht, ja, wiegt unter einer Tonne, also da geht schon was. Ja. Also es ist kein Sportwagen, aber man kann damit schon auch ordentlich beschleunigen, ja, also zumindest mal unter 15 Sekunden auf 100 kommen.
Das Witzige ist, ich gehe mal davon aus, also diese Liste ist schön auch gestaltet, alle Autos sind so schön im Profil von der rechten Seite, ja, als Fotos da eingestellt. Und wenn man mal ausgeht davon, dass die alle einigermaßen maßstabsgetreu da drin stehen, ne, dann siehst du, wo der eingequetscht ist. Unter ihm ist der Alfa Tonale, ein großes SUV, und über ihm ist der Kia EV6, also offiziell ein mittelgroßes Elektro-Crossover-Ding, aber wenn du siehst, auch ein Monstrum gegenüber so einem kleinen Wagen. Ne? Also ist schon beachtlich. Was haben wir noch für eine Zahl?
Ein Sympathieträger. Dann auf Platz 106 auch eine Einsendung, also wir machen einfach nur kurz die Hörerinnen und Hörer-Einsendung, genau, ist ein Auto, mit dem ich ehrlich gesagt nie so richtig warm wurde, weil der einfach einen zu coolen Bruder oder eine zu coole Schwester hat auf der Plattform. Wir reden hier auf Platz 106 vom Kia X-Seat. Mhm. So ein Crossover-Seat, der aber bei mir deswegen nicht so viel punkten kann, weil es eben auch den Pro-Seat gibt, was ja so eine Art Shooting-Brake-Variante des Seat ist, der, als der neu rauskam, einfach toll war, weil man auch nicht damit gerechnet hat, dass es so ein Auto gibt, was dem Mercedes-Benz CLA irgendwie ein bisschen Konkurrenz macht im bezahlbaren Bereich. Aber der X-Seat, verkauft sich erstaunlich gut, finde ich.
Ja.
Es ist ja auch, sag ich mal, so ein Nischenmodell für Kia, aber eins, was man ernst nehmen kann, ne, auf Platz 106. Ja. Auch wenn er jetzt ein bisschen abgenommen hat, verkaufszahlenmäßig minus 16%, aber immer noch kommt er auf 44.211. Solide auch in dem Fall, würde ich sagen.
Muss man sagen. Und in Deutschland wird nur die Seed-Familie insgesamt ausgewiesen mit knapp 21.000 Stück. Und das ist fast jeder dritte Seed, jeder dritte Kia, der in Deutschland verkauft wird. Also offensichtlich ein relativ erfolgreiches Modell, was bei mir aber komplett unterm Radar irgendwie fährt. Ich kann mich noch erinnern, als der Kia Ceed vorgestellt wurde, hatte ich viel Spaß auf der Präsentationsfahrt und bin damit so über Landstraßen gefahren, irgendwo Spanien oder so, war ein bisschen feucht und ich fuhr alleine und irgendwie stach mich der Hafer und ich gab ein bisschen Gas auf der Landstraße. Es war ja weder ein besonders sportliches noch ein besonders unsportliches Auto. Jedenfalls kam ich über so eine Kuppe und kriegte da das Übersteuern. Also ich echt so wie neulich Fernando Alonso oder wer, ich glaube ja, genau, beim Rennen.
Guter Vergleich, Stefan.
Das Auto stand wirklich extrem quer. Das war nicht nur so ein Zucken. Und in diesem Moment, wie ich da über die Kuppe komme und das Auto mir quasi ausbricht, kommt jemand von vorne, der wahrscheinlich den Schreck seines Lebens bekommen hat. Und toi, 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 da ist nichts passiert. Aber ich schäme mich immer noch ein bisschen, dass ich da so übertrieben gefahren bin.
Ja, zu Recht. Und das war ja, wie wir wissen, kurz nach dem Krieg. Und
genau. Da gab es ja noch kein ESP und alles. Doch, das Witzige war, das gab's ja. Aber wenn natürlich. Du so ein Auto auf einer Kuppe so aushebelst, dass die Hinterreifen nicht mehr so wahnsinnig viel Druck auf die Straße bringen, dann hilft dir sowas eben auch nicht. Ja, jedenfalls nicht so total.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass der erste Seat, da hat man ja auch wirklich Wert darauf gelegt, dass man ihn so komisch schreibt irgendwie. Man hat ihn ja
mit so einem Apostroph noch.
Mit Apostroph D geschrieben. Und genau. Also das war schon eine wilde Zeit, wo dann auch einige Kollegen versucht haben, diese Schreibweise in die Zeitung unterzubringen und so. Also ich habe mich da immer geweigert. Also ich habe dann von Anfang an einfach so geschrieben, wie man jetzt auch schreibt. Ja.
Und aber ich glaube ich auch.
Ja, aber das sind natürlich Feinheiten. Ja. Was ich nochmal zu deiner Story sagen wollte, also bei dir ist es verjährt. Das ja. sieht man daran, dass es ja schon ja jetzt nicht mehr die neue, nicht mehr die aktuelle Generation ist, genau. über die du sprichst, von das Kia Ceed. Aber ich war ja kürzlich auf einem Termin und ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da hat mir doch wirklich ein Kollege erzählt, dass er kürzlich auf einem Termin war, hier im Schwäbischen. Mhm. Und da hat er wirklich wie so eine Räubergeschichte, hat er mir erzählt, dass er hier schön mit 240 über die Landstraßen gefahren ist. Und dass er hier so ganz toll sei bei mir im Schwäbischen.
Die Straßen sind schon gut.
Aber ich meine, du lachst, aber da, also
240. Ich wusste, also selbst wenn du den Angeberfaktor abziehst, 190 ist auch ganz schön
egal,
viel.
Ja, egal. Also allein erstens das zu machen und dann noch so zu erzählen, als würde er jetzt auch noch Applaus von mir erwarten. Also ich war wirklich schockiert. Ich sag mal so, meine Blacklist ist auf jeden Fall um einen Namen länger geworden.
Mit dem du nicht fahren möchtest.
Ja, definitiv. Ja. Also sowas, da wäre ich, genau. Gut, das nur am Rande.
Aber Moment, noch eine Randgeschichte. Ja. Legendär, gerne. Immer noch unsere erste Folge. Was macht einen guten Autofahrer aus? Ja. Also immer mal nachhören. Da erzählen wir auch solche Geschichten, dass man normalerweise zu zweit als Journalisten im Auto sitzt und dass jeder so eine kleine schwarze Liste hat, mit wem er nicht fahren möchte.
Wie gesagt, bei mir jetzt plus one, ja. plus eins. Ja. Kommen wir nur zum Auto, was ich, wie soll ich sagen, nicht so richtig greifen kann oder wo ich finde, dass die Entwicklung über den Modellwechsel, über den Generationswechsel vielleicht nicht ganz so geglückt ist. Wir reden von Platz 77, ja. Mercedes-Benz GLA. Wie stehst du zu dem Fahrzeug?
Ja, auch. Ich habe ein totales Nicht-Verhältnis zu diesem Auto. Erstens ist es als Kompakt-SUV nicht das, was mich anspricht, egal welcher Hersteller das macht. Und zweitens ist es ein so unfassbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Also du bekommst nicht viel Auto, wie ich finde, und musst aber im Minimum deutlich über 40.000 Euro dafür bezahlen, weil es halt ein Mercedes ist. Und mit Sicherheit auch im Detail gut gemacht und mit hochwertigem Material und so weiter, kennt man ja. Aber also das kommt für mich aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht in Frage. Und der dritte und wichtigste Grund ist, das ist so ein Auto für so Leute, die in der Sparkassenreklame irgendwie auftauchen. Weißt du, so Leute, die so Mitte 30 sind und ein bisschen zu Geld gekommen. Und die sollen solche Autos kaufen. In Wahrheit kaufen aber Leute mit 55 plus solche Autos, weil nur die sich das leisten können und fühlen sich dann ein bisschen jünger.
Mhm. Ja, also ich muss sagen, den ersten GLA, also die erste Generation war von 2013 bis 2020. Ja. Die fand ich irgendwie ganz cool. Das war ja wie so eine höher gelegte A-Klasse damals und so ein bisschen muskulöser gezeichnet. Also ich finde, der konnte ich was abgewinnen. Auf jeden Fall phasenweise fand ich die echt auch von Proportionen her irgendwie cool, weil sie halt nicht so auf Teufel komm raus SUV sein wollte, sondern so wie so ein Zwischending einfach war. Aber die jetzige, ich weiß nicht, da irgendwie... Ja, sieht ja auch so Minivan-artig aus, aber darf es halt nicht sein. Also es ist wie so als ich mag es nicht von der Silhouette her, von den Proportionen. Und von der ersten Generation fand ich natürlich cool und ist auch ein Geheimtipp natürlich auf dem Gebrauchtwagenmarkt, den Infiniti QX30. Den hat ja Infiniti eine Zeit lang gebaut und verkauft in Deutschland. Also nicht gebaut, sondern nur verkauft. Und darunter steckt ja eben der Mercedes-Benz GLA. Und hat man im Interior halt auch oft dann gesehen, weil einige Schalter und Knöpfe waren halt so Mercedes-mäßig und dann hatte man so ein Infinity und plötzlich hatte man so Mercedes-Schalter in der Hand. Das fand ich schon, habe ich schöne Erinnerungen dran an die Zeit. So an die.
War das schon so eine Art Nissan-Mercedes-Kombi, als weil sie auch damals den Pickup zusammen gemacht haben oder woher kam das?
Das war eine Kooperation von Renault-Nissan mit Mercedes. Da hat man ja munter ausgetauscht. Es sind ja auch immer noch viele Mercedes-Autos mit Renault-Motoren und so unterwegs. Und aus der Zeit stammt es eben, da hat man auch in die Richtung eben was geliefert und hat eben Infiniti da den technischen Unterbau für den QX30 geliefert.
Mhm. Okay.
Also die Stückzahlen in Deutschland waren natürlich überschaubar. Aber ich würde sagen, auf dem Gebrauchtwagenmarkt auf jeden Fall ein Geheimtipp, wenn man so richtig Premium und so ein bisschen Mercedes-Feeling, aber keinen Stern auf der Haube möchte.
Ja, okay. Ja, und jetzt, wir müssen nochmal betonen, es sind nicht von uns ausgedachte Zahlen, sondern Leser haben diese Zahlen auf unsere Bitte eingeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Und jetzt kommt als letzte Leserzahl die 7.
Die sieben.
Was magst du? Ich hätte am liebsten eine Live-Sendung mit Publikum jetzt und würde die Leute mal raten lassen, wer ist wohl auf Platz 7 im europäischen Pkw-Verkauf. Da wäre ich nicht drauf gekommen, hätte ich falsch geraten.
Also wir sind in der Top 10, in Europa in der Top 10. Und ja, auf der 7 steht ja ein Jubilar, kann man sagen.
Ne? Genau, 50 Jahre inzwischen auf dem Markt VW Golf.
VW Golf und da jetzt die Frage, Platz 7, überraschend weit vorne oder überraschend weit hinten für dich?
Also für mich als alten weißen Mann überraschend weit hinten, aber eigentlich natürlich überraschend weit vorne, dass so ein Auto, so ein ganz normales Kompaktauto ohne Elektrifizierung, ohne SUV-Touch, ohne alles, was irgendwie heutzutage so zumindest mal medial en vogue ist, dass der noch so weit nach oben kommen kann. So kann man es ja auch sehen. Plus 4%, aber immerhin, also in ganz Europa, gar nicht so schlecht.
Ist auch neu,
Naja, kriegt jetzt das Facelift, und ist aber schon seit 3 Jahren auf dem Markt oder so, ne? Oder 4 Jahren sogar schon. Jedenfalls aber 191.844, so viel Zeit muss sein. Europäische Pkw-Kunden haben sich den angeschafft, auf welche Weise auch immer. Und davon, das habe ich auch nachgeguckt, in Deutschland mehr als 81.000. Also man merkt da auch schon, wo der herkommt. Ne? Also das ist klar, also Deutschland hat da nicht ganz die Hälfte, aber doch dicht dran, deutlich mehr als ein Drittel aller Zulassungen entfallen eben auf Deutschland.
Ich finde es spannend, du hast ja gesagt, kein SUV, keine SUV-Anleihen an dem Auto und deswegen überraschend. Wenn man sich die Plätze davor anschaut, sieht man ja eigentlich auch nur ein oder anderthalb SUVs und der Rest sind halt günstigere Autos. Ne? Also ich würde sagen, von Platz 7 nach oben können wir uns mal im Schnelldurchlauf mal nach vorne arbeiten. Ja, auf Platz 6 der Peugeot 208, der ist von Platz 2 also runtergerutscht. Dann kommt der Opel Corsa auf Platz 5 und dann der VW, der sich besser verkauft in Europa als der Golf, das ist der T-Roc. Ja. Und darüber sind dann Dacia Sandero und Renault Clio. Und auf Platz 1 von Position 18 auf Position 1 nach vorne.
Man glaubt es nicht.
Ein Auto aus Brandenburg.
Ja. Tesla Model Y ist Europas meistverkaufter Pkw mit plus 93% zum Vorjahr. 267.372 Leute haben sich den besorgt.
Elon gefällt das.
Das ist schon stattlich. In Deutschland liegt der mit, warte, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wo habe ich jetzt? Hier. In Deutschland 45.800 immerhin. Und fast jeder in Deutschland zugelassene Tesla ist ein Model Y, nämlich fast 72%. Also auch eine ganz, ganz auffällige Verteilung. Die anderen sind da sehr viel ausgeglichener, die meisten anderen Hersteller. Aber Tesla ist ja immer auch ein bisschen anders. Wer weiß, woran es liegt. Die massiven Preissenkungen haben sicher geholfen. Den gibt's ja inzwischen ab 43.000 irgendwie in Deutschland. 44,99 ist der günstigste. Und knapp 60.000 ist der teuerste. Das ist schon, und der gilt ja auch als SUV. Ich finde, er sieht aus wie eine aufgeblasene Limousine, aber viele sagen SUV dazu. Das sieht mir aber nicht so aus, als läge er höher und als sollte man damit irgendwie einen Feldweg fahren.
Cayenne-Coupé. Komm mal wieder zum Cayenne-Coupé zurück.
Aber ein Cayenne ist immerhin, die Basis ist ja ein SUV und der liegt ja auch ein bisschen höher. Aber wie auch immer, der Tesla jedenfalls steckt sie alle in die Tasche. Also zumindest mal relative Mehrheit, da ist er der Sieger. Ein Wahlkreis hätte er gewonnen auf diese Art und Weise zum Beispiel. Und das, also Respekt, dass man das schafft. Ich kann es zwar nicht verstehen, das ist echt nicht mein Produkt, aber die Leute scheinen die Botschaft eher zu verstehen als ich.
Ja, genau, Herr Passat, war ja
genau.
So sieht's aus.
Wir gehen noch einmal ganz kurz, möchte ich gerne, auf Platz 300. Da sitzt
ganz nach unten, Roland.
Da sitzt der Toyota. Früher hieß der GT86, das heißt der GR86 von Gazoo Racing. Und das ist ja dieser schicke kleine Sportwagen mit dem Boxermotor, mit dem, den sie zusammen mit Subaru machen und mit dem Hochdrehzahlkonzept. Und das ist so für Leute, die einen bezahlbaren Sportwagen suchen, ist das irgendwie das Richtige. Wobei, was kostet der jetzt? Was habe ich mir aufgeschrieben? Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Nee, habe ich nicht aufgeschrieben. Weißt du, warum nicht? Weil ich den auf Toyota.de nicht finde. Da finde ich zig verschiedene Autos, aber den nicht. Aber ich weiß, dass es ihn noch gibt.
Ja, kann sein, dass er jetzt gerade nicht verkauft wird. Oder du musst auf die GR-Seite schauen.
Vielleicht.
Könnte auch
sein. Aber der GR-Yaris zum Beispiel, der ist da. Aber ist ja auch egal. Das Ding wird so irgendwas um 40.000 Euro kosten, vielleicht sogar noch weniger. Hat irgendwie... Als er rauskam, hatte er genau 200 PS. Jetzt ist er irgendwie bei 240 oder so, 234. Und ich kann mich gut daran erinnern, den mal gefahren zu haben auf dem Grand Prix-Kurs vom Nürburgring, wo nicht viel passieren kann, wo er vielleicht ein bisschen untermotorisiert war, weil die Strecke so riesig ist, weißt du, so breit. Die macht dir da wenig Angst, wenn du da mit 200 PS nur kommst. Aber das Auto ist irgendwie passend für eine bestimmte Klientel. Und das hat mir gefallen an dem Ding. Und es gefällt mir heute noch, wobei ich auch zugeben kann, dass natürlich das nicht das super gehypte Auto jemals mehr werden wird, ist ja klar.
Ja, aber er hat halt seine Fans, weil er eben nicht übermotorisiert daherkommt, nicht so schwer ist, genau. Und leicht ist, beherrschbar ist und so ein bisschen puristisches Fahrvergnügen bietet. Ich habe gerade geschaut, also der Subaru BRZ oder wie du sagen würdest, kostet mindestens 38.990 Euro, also 40.000, knapp drunter. So ähnlich wird es beim Toyota ja auch sein. Und ist auf jeden Fall, wie ich finde, schön, dass es dieses Doppelpack irgendwie gibt, weil ansonsten ist ja nicht mehr viel. Ne? Es ist der Mazda MX-5 ist noch so ein bisschen in dem Bereich, aber halt auch nicht. Der ist ja mehr noch Roadster als Sportwagen und der Toyota und der Subaru, die wollen ja schon so ein bisschen gern auch mal auf den Nürburgring rausgelassen werden. Und
nee, das ist schon toll schon und diese Autos haben es auch nicht leicht, weil du schaffst natürlich nie die super günstigen Verbräuche. Das heißt, wenn die wirklich erfolgreich wären, müsstest du sie eigentlich aus dem Programm nehmen, weil du sonst so viel Strafe zahlst als Autohersteller damit. Ne? Aber ich glaube, Toyota hat letztes Jahr davon 700 Stück verkauft. Das ist macht den Kohl natürlich
in Deutschland.
In Deutschland. Ja. Und in ganz Europa gut 3.500.
Also da lohnt sich eine Fähre und das reicht
dann auch. Genau. Ja, auf jeden Fall, also großes Shoutout an den Kollegen Philippe. Fällt dir der Nachname noch ein? Jedenfalls, wir haben schon vor 2 oder 3 Folgen mal über ihn gesprochen und der macht sich so viel Mühe, die interessantesten Statistiken zusammenzusuchen. Und das ist, wenn du nicht irgendwo eine Behörde hast, die dir das alles sagt, wo du einfach nur hier Statistisches Bundesamt, da zahlt man halt pro Monat irgendwie 30 Euro oder so als Redaktion und da kann man alles Mögliche abrufen. Und das ist ja keine Kunst, aber das zusammenzustellen aus aller Herren Länder, das ist echt Arbeit. Und also Hut ab und fiatgroupworld.com. Hört sich komisch an, ist aber, da verbirgt sich
ist
so viel
ist halt Fiat-Fan,
lustige Information dahinter und interessante Information. Das verdient also mehr Klicks.
Ja, aber ich glaube, der hat super viele Klicks. Jedenfalls ist er überall eingeladen zurzeit.
Ja, ja, der ist also genau.
Sowohl bei Alfa Romeo Junior, beziehungsweise damals noch Milano Weltpremiere, als auch jetzt im Flugzeug nach Peking zu Autochina.
Ah, ja.
Also ist er auch. Das heißt, ja, die Reichweite ist da und der hat auf jeden Fall seine Relevanz. Und jetzt natürlich durch unser doppeltes Erwähnen wird es natürlich aus allen Nähten platzen. Das ist völlig klar.
Genau.
Apropos aus allen Nähten platzen, und gut, das war jetzt ein bisschen fieser Übergang, aber dafür sind sie ja auch bekannt. Ich habe gelesen, dass es die Erdgas-Autofahrer nicht so leicht haben zurzeit, weil dieser Markt, der vor einigen Jahren noch als Übergangsmarkt und wirklich zukunftsweisend angepriesen wurde, auch vom VW-Konzern ja mit mehreren Marken bespielt wurde, von Skoda, von Seat, auch von VW,
Audi.
Von Audi auch, der wurde der Hahn abgedreht. Und jetzt ist es wohl so, dass gerade das Ersatzteil Erdgastank ein großes Problem ist. Ich habe auch hier bei mir im Bekanntenkreis Leute, die so ein Auto fahren. Und dann kommt da einfach so eine Art offizielles Schreiben. Und dann wird das Auto mehr oder weniger stillgelegt bis dahin, bis ein Tank quasi ausgewechselt wird. Und dann hast du da so ein Auto mit so einem Not-Benzintank und kannst halt immer nur so ein paar Kilometer fahren. Aber die Ersatztanks gibt's halt nicht. Mhm. Und Gebrauchte darfst du nicht einbauen, weil da sind die Regelungen wohl ziemlich streng mit CNG-Tanks. Also das finde ich schon schade, dass man da so eine Technologie, die bestimmt ihre Relevanz hatte oder vielleicht auch immer noch hätte, so fallen lässt und dass man den Kunden, die sich für sowas entschieden haben, ja auch aus guten Gründen, da jetzt nicht wirklich weiterhelfen kann erstmal und die da so im Stich lässt. Andererseits bin ich froh, dass ich mir damals kein Erdgasauto gekauft habe. Ich hatte mal kurzzeitig einen Seat Mii und habe den auch wieder gut verkauft, weil er einfach natürlich dann als Familienauto zu klein war. Mhm. Aber finde ich krass. Ich hoffe, dass es bei uns nicht viele Hörer und Hörer gibt, die auch darunter leiden. Aber wahrscheinlich gibt es doch den einen oder anderen, der auch das Problem hat mit Touran oder Caddy oder solchen Sachen und dann da einen Tank auf jeden Fall stilllegen muss.
Aber gibt es denn da so eine Art Rückruf? Also gibt es da ein Problem mit den Tanks? Oder?
Ja, genau.
Ach so.
Genau, es gab einen Rückruf und dann wird irgendwie einer von drei Drucktanks halt stillgelegt. Ach im Auto so. Wird abgeklemmt. Dann hast du nur noch die Hälfte und das ist ja jetzt eh nicht so viel Reichweite.
Ja, ja.
Und es ist wohl auch so, dass das Tankstellennetz
es wird dünner,
auch eher
wenn keiner mehr kommt.
Und,
klar.
Ja. Und die Tanks müssen dann nach 20 Jahren ausgetauscht werden. Das ist so die Regel.
Die an der Tankstelle?
Nee,
oder im Auto.
Die Tanks der Autos auch.
Okay.
Und wenn es dann aber halt keine Ersatztanks mehr gibt, dann ist es ja eigentlich ein Totalschaden, ne? Weil wenn du deinen Tank austauschen musst, aber es gibt keinen zum Austauschen, was machst du dann? Dann kannst du das Auto halt stehen lassen.
Man könnte natürlich die Gastanklage rausbauen und den Benzintank wieder reintun, aber bei einem 20 Jahre alten Auto lohnt sich das natürlich auch nicht wirklich. Das scheint doch sehr teuer zu sein. Ja, also es ist auf der einen Seite traurig, weil es wirklich eine interessante Technologie war. Aber man muss auch zugestehen, wenn der Markt da nicht ran will. Also die Leute haben es ja zigfach erklärt bekommen. Es ist nicht gefährlicher als ein Benzinauto. Es fährt viel sauberer als ein Benzinauto. Durch die Steuersubvention ist es auch noch viel billiger, damit zu fahren. Der extra Preis für die Tankanlage, der ist dann auch schnell wieder drin nach ein paar Jahren. Und trotzdem wollte es einfach praktisch niemand machen. Und ich meine, ich habe selber wohlmeinend darüber geschrieben, viele andere haben das getan, aber man muss dann auch mal akzeptieren, nicht nur als Medien, auch als Industrie, die das anbietet, wenn die Leute da nicht folgen. Du kannst sie ja nicht zwingen.
Ja. Nee, klar, du hast recht. Ich habe immer von einem Erdgas-Hybrid geträumt, und hatte mir vorgestellt, dass man die beiden Technologien einfach mal kombiniert und dann wirklich einfach ein effizientes Auto halt damit auf die Räder stellt, aber da hat sich niemand dran getraut. Und jetzt, ich würde es nicht ganz abschreiben, weil gerade durch die Biogasanlagen und so, es ist ja nicht zwingend Erdgas, was da verbrannt wird, sondern eben Compressed Natural Gas, also kann auch wirklich Biogas sein. Mhm. Und vielleicht brauchen wir das dann nochmal so zwischendurch und dann wirklich als Brückentechnologie. Deswegen war ich einfach überrascht, dass man da halt so, sich so bockig von verabschiedet.
Ja.
Also halte ich für nicht sehr sinnvoll auf jeden Fall. So komplette Kehrtwende.
Ja. Ich denke auch, dass die Industrie da vielleicht auch ein bisschen kulanter zu den Leuten sein könnte.
Absolut.
Zumal das ja auch Early Adopters waren sozusagen.
Genau.
Da kann man dann schon ein bisschen sagen, okay, wir zahlen euch mal die Hälfte zu dem Tank dazu oder irgendwas. Eins will ich noch sagen, es gibt ja nicht nur dieses komprimierte, gasförmige Gas, sondern es gibt ja auch Flüssiggas.
Flüssiggas,
LNG. Ja. Das ist nicht halb so sauber, was CO2 angeht, wenn ich das richtig weiß. Hat aber dieselben Steuersubventionen bekommen, weil die Hersteller gesagt haben, wenn die Gasleute das kriegen, wollen wir das auch haben.
Dann wollen wir auch.
Ja. Und dann haben sich also einige Leute, unter anderem ein Nachbar von mir, die Autos umrüsten lassen. Oder mein Nachbar, der kauft immer amerikanische Vans, so Chrysler Voyager und sowas. Und achtet darauf, dass da eine LNG-Anlage drin ist. Weil er will auch gerne den Sechszylinder fahren. Und dann ist ihm das irgendwie mit 12 Liter Super Plus oder so oder Super irgendwie zu teuer. Und dann nimmt er lieber irgendwie 17 Liter LNG, weil der Energiegehalt ist in LNG nicht so groß wie in Benzin. Dafür ist der Preis runter subventioniert und du zahlst weniger, aber es rauscht mächtig durchs Haus, durchs Auto. Ja, weil du dann ganz viel Flüssigkeit irgendwie verbrennst. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber das ist eben auch so eine Spielart des Marktes, ne? Und ich glaube, für die Tankstellenbetreiber ist es natürlich auch leichter zu lagern und anzubieten.
Ja, klar, weil es halt nicht so unter hohem Druck steht, ja. Gut, wir haben natürlich die Neuheiten der Woche auf dem Schirm, also nicht nur die Facelifts von Mitsubishi und Renault. Ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt uns sparen, über den neuen Mazda CX-80 und über den Opel Grandland groß zu sprechen, die jetzt dieser Tage oder sogar dieser Stunden enthüllt wurden. Außer, dass der Opel Grandland wirklich Grand ist und jetzt 17 Zentimeter länger ist als der Vorgänger.
Wow.
Ich finde wichtiger, nochmal ganz kurz auf die Personalie eines Designers einzugehen, der mich meine Berufslaufbahn eigentlich verfolgt, will ich fast schon sagen. Ich habe ihn mehrmals getroffen, vor allen Dingen in seiner Zeit bei Skoda. Ich werde nicht vergessen, wie er mir damals das böhmische Kristallglas erklärt hat, was er dieses Kristalline damals bei Skoda etabliert hat. Es geht um Josef Kaban, auch von uns schon oft im Podcast erwähnt, weil er einfach einer der wichtigsten Designer ist, kann man sagen, der letzten Jahre, bekanntesten auch. Und dann war es aber jetzt ein paar Monate ruhig um ihn, nachdem er bei VW ausgetauscht wurde durch den von uns auch interviewten Andreas Mint. Mhm. Und seit heute wissen wir, he's back. Aber wo nur, Stefan?
Ja,
wo?
He's back, aber trotzdem auch wieder weg. Nämlich in China.
Ja. In China bei SAIC Motor, aber bei der Marke MG, also durchaus eine britische Traditionsmarke, come on.
Ja, aber die machen jetzt chinesische Nicht-Traditions-Elektroautos. Das Emblem ist aber noch so wie früher, so ähnlich, ne? Das M und das G sehen noch sehr, sehr, sehr glaubhaft aus. Aber ja, also wenn ich so eine Vita hätte, also auch mit dem Erfolg, den er hatte, der war ja bei Skoda, dann ging er zu BMW, war kurzzeitig bei Rolls-Royce, dann kam er in den VW-Konzern zurück, war zuletzt Leiter des Designs der Marke VW. Also da hast du schon was im Lebenslauf. Und wenn es dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so läuft, dann ist natürlich der Schritt nach China durchaus reizvoll, ne? Weil da kannst du als Designer, bist du ja immer interessiert, was Neues zu machen. Und das kannst du da. Aber es sind natürlich auch schon einige, haben sich da auch blutige Nasen geholt, ne? Also, weil du musst mit der Leitkultur da ja auch irgendwie klarkommen. Andererseits sind die so im Aufbruch mit ihren Elektromarken und trauen sich ja auch immer mehr nach Europa damit. Hatten wir das neulich besprochen oder habe ich das irgendwo anders gehört? Angeblich studieren derzeit in China 3 Millionen Menschen Design. Also nicht unbedingt Autodesign, aber überhaupt Design. Das heißt, die machen jetzt einen neuen Schritt. Die haben jetzt lange kopiert und geguckt, wie wir das machen. Und jetzt fühlen sie sich sicher, um mit eigenen Designlösungen auf den Markt zu kommen. In allen Bereichen. Und nehmen aber trotzdem ganz gerne irgendwelche, also früher haben sie ja quasi nur die emeritierten Designer genommen, die also quasi schon fast in Rente waren. Und so weit ist der Caban ja noch nicht. Und jetzt versuchen sie, aktive Designer abzuwerben sozusagen. Und das mit denen irgendwie weiter hinzukriegen. Und das Interessante ist ja, die Marke GM, also wie sie jetzt als chinesische MG, wie sie jetzt als chinesische Elektroautomarke dasteht, die ist ja quasi schon etabliert. Ja. Die verkauft ja schon eigentlich an Stückzahlen. Kannst du dich noch erinnern an den Gerd Hildebrand, ne? Den von Mini?
Ja, natürlich, haben wir schon oft drüber gesprochen.
Klar. Der ging ja zu einer wirklich sehr interessanten Koros. Marke, Koros mit Q, Q-O-R-O-S, die quasi, die er auf dem Reißbrett zeichnet, er die Autos, also das from scratch, wie die Amerikaner sagen. Und das waren auch gute Autos, fand ich. Also vom Design her waren die okay. Aber der Chinese wollte sie nicht haben. Und deswegen, ja, wenn du in der Heimat nur irgendwie, weiß nicht, 30.000, 50.000 Autos verkaufst, wie willst du das exportieren? Jedenfalls gibt's die, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr.
Wurde nie was.
Ja, genau. Wurde nie richtig was. Und das kann dem Caban jetzt nicht passieren, weil der kommt in eine große, schon in einen großen Hersteller. Und SAIC, der Oberkonzern zum Ganzen, gehört ja auch zu den ganz, ganz großen chinesischen Autoherstellern. Ja. Genau.
Ja, ja, nee, also finde ich spannend. Und ich meine, der ist 51, also jetzt ja, nicht genau. Irgendwie nicht alten Teil, sondern
nee, ganz und gar nicht.
Im besten Designeralter.
Ja. Ja. Und das ist ein Karriereschritt.
Mal gucken, ob sich das dann auszahlt. Da kommt ja einiges. Also jetzt kommt erstmal der bezahlbare MG3 auch auf den europäischen, auf den deutschen Markt. Und ja, die haben ja auch dann aber Sportwagen, also was sie da so vorhaben, da wird er schon einiges zeichnen können. Und wir werden es wahrscheinlich am Scheinwerferdesign oder irgendwo, wird dann die Caban-Sprache auftauchen.
Wieder. Ich fand ja immer, ich habe den auch mal besucht in Mladá Boleslav und habe auch Fotos mit ihm gemacht da. Und da gibt es ein Motiv, kann ich mich erinnern, da steht er im Skoda-Museum vor der ersten Studie, die er gemacht hat. Und das war ein Vorbote auf den dann kommenden Octavia. Und er hat den Autos so ein bisschen die Gemütlichkeit genommen. Ich fand seine Designs immer so ein bisschen technoid, also sehr, sehr klar, aber sehr scharf irgendwie auch, scharfkantig und so. Ja. Und dieses, wie du sagst hier, böhmische Kristall und so, das hat er auch nur so als Akzentuierung genommen. Das war jetzt nicht, dass man jetzt gleich daran denkt, irgendwie noch Kartoffelknödel zu servieren oder so. Und ich finde, jetzt die nächste Generation oder die jetzt aktuelle Skoda-Generation, wobei ich nicht mehr weiß, ob die noch von ihm wesentlich beeinflusst ist oder ob die da schon wieder umgesteuert haben.
Ich glaube nicht mehr,
aber die sind in diese Richtung eigentlich weitergegangen. Also für mich sind das sehr technisch aussehende Autos und für mich sind sie eigentlich auch schon ein Stück drüber. Und da bin ich jetzt, wie er bei VW seinen Einfluss hat geltend machen können, kann ich nicht sagen, da war er ja recht kurz. Und auch bei BMW war er recht kurz, weil ich glaube, der große Oberdesignchef von BMW, der Heudung, der kann mit starken Markendesignchefs nicht so gut umgehen. Also man immer wieder gehen da Leute weg, habe ich das Gefühl.
Ja, stimmt.
Und das ist ja auch nicht gut, weißt du, wenn du als Designchef kommst und bleibst nur 1-2 Jahre, was hast du da gekonnt? Ne? Also du hast auf keinen Fall was selbst gesehen, was du mal angefangen hättest. Das hast du einfach nicht. Da musst du mindestens 3, besser 4 Jahre bleiben. Und wenn die Sachen dann auch noch erfolgreich werden, dann kannst du da sehen, dass du da deine Widerhaken ins Fleisch steckst, ne? Dass du auch länger bleibst und so. Aber wenn das immer nur so 1-2 Jahre Engagement sind, was willst du machen? Hast du vielleicht einen Aschenbecher neu ausgetüftelt oder irgendwie sowas? Mhm. Oder eine Lackierung entschieden? Oder eine Frontmaske mal im besten Fall? Aber dann kommen ja immer die Leute, sagen, die Werkzeuge sind schon fertig, da können wir jetzt nichts mehr machen.
Und ja, so, ne? Nee, da war der sogenannte Design-Freeze schon und dann guckst du halt, Gut, bei uns macht auch gleich der Podcast ein Design Freeze, zumindest der für diese Woche.
Audio Freeze.
Wir müssen auch den Citroën C3 Aircross auf die lange Bank schieben. Schreibt ihr also auf, Opel Grandland, C3 Aircross und Mazda CX-80 müssen wir irgendwann in den nächsten Wochen nochmal aufgreifen. Ja. Aber vielleicht ja auch, wenn wir sie in echt gesehen haben und nicht nur in der Pressemitteilung.
Vielleicht können wir einfach die Firmen bitten, in der nächsten Zeit nicht so viele neue Sachen reinzuschieben, damit wir hinterherkommen.
Ja, vor allen Dingen nicht in der Woche, in der wir ankündigen, über die 300, Top 300 zu sprechen.
Machen wir nie wieder.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, ne? Bis nächste Woche.
Okay, bye bye.
Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.